Deutschlandfunk Nova ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo zusammen zum Ab 21 Podcast mit dem Thema: Ist rechts das neue Normal? Wir haben uns diese Frage gestellt in einer Zeit, in der Rechtspopulisten europaweit und auch in Deutschland offenbar immer mehr Zuspruch bekommen. Mit einer AfD, die mittlerweile die größte Oppositionspartei im Bundestag ist, haben wir in dieser Ausgabe zu unseren Nachbarn nach Österreich geschaut. Dort ist die vergleichbare FPÖ nämlich nicht in der Opposition, sondern regiert seit 10 Monaten zusammen mit der konservativen ÖVP unter Kanzler Sebastian Kurz. Also haben wir mit Menschen gesprochen, die regelmäßig und selbst erleben, was sich verändert hat, wie diese rechtspopulistische Politik ihr Leben beeinflusst oder auch nicht. Wir haben mit der österreichischen Journalistin Eva Reisinger gesprochen und mit der österreichischen Soziologin Laura Wiesböck von der Uni in Wien. Ist rechts das neue Normal, war unsere Frage, und ich glaube, wir haben eine Antwort gefunden.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen heute rüber ins Nachbarland Österreich. Ein Land, das ich sehr mag, in dem ich schon ganz viel wirklich super tolle Zeit verbracht habe, in den Städten, Wien vor allem, in der Natur, in den Bergen, im Sommer wie vor allem im Winter zum Snowboarden. Also ich bin wirklich großer Österreich-Fan. Demgegenüber steht seit etwa 10 Monaten eine Regierung, die viele und vor allem auch unangenehme Fragen aufwirft. Eine Koalition aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ, nicht irgendwo weit weg von uns, sondern in einem unserer westeuropäischen Nachbarländer. Wir schauen da heute ein bisschen genauer hin. Mit ganz unterschiedlichen Menschen, die alle keine Beobachter von außen, sondern selbst Österreicher sind. Und wir tun das jetzt mit unserem ersten Gast heute Abend, der Journalistin Eva Reisinger. Hallo, ich grüße dich.
Hallo.
Du bist noch 25. Das stand in meinen Vorbereitungsmaterialien. Noch 25? Wie lange bist du noch 25?
Bis nächste Woche, weil dann werde ich 26.
Bis nächste Woche noch, ne? Das ist wirklich noch 25.
Genau.
Und du kommst woher aus Österreich?
Genau, ich komme aus Oberösterreich und bin aber dann zum Studieren nach Wien gegangen.
Okay, Oberösterreich, wo da so ungefähr?
In der Nähe von Linz. Ich sage jetzt mal Linz, weil sonst kennt sich eh niemand aus. Es ist nicht weit weg von Bayern.
Okay. Du arbeitest, wenn ich das richtig verstanden habe, mittlerweile 3 Wochen im Monat hier aus Berlin und eine Woche aus Österreich für das Online-Magazin Z in Hamburg. Das ist das junge Magazin von Zeit Online, richtig?
Genau, stimmt. Also wir sind das junge Magazin vom Zeitverlag. Wir sind in Berlin. Und ich bin jetzt mittlerweile eine Woche im Monat in Österreich und 3 Wochen in Berlin, weil sich herausgestellt hat, dass es so viel über Österreich zu berichten gibt und wir nicht immer nur von außen drauf blicken wollen, sondern wirklich auch mit Leuten dort vor Ort sprechen wollen, uns Zeit nehmen wollen für Reportagen, wirklich wohin zu fahren, auch mal aufs Land zu fahren. Und ja, mit Leuten zu reden, das mache ich da die meiste Zeit.
Ich habe gelesen, du bist Österreich-Reporterin.
Genau, so kann man das nennen. Ja, ich lebe derzeit in 2 Städten und ich genieße es sehr. Also, weil ich glaube, es gibt wenig konträre Städte als Wien und Berlin. Und berichte über Österreich.
Du lebst meinen Traum sozusagen. Immer wenn ich in Wien bin, denke ich, ja, hier könnte ich auch gut leben. Stadt mit der größten Lebensqualität Europas, beziehungsweise zuletzt glaube ich sogar, Stadt mit der größten Lebensqualität der Welt, habe ich gelesen.
Der Welt, ja.
Verrückt.
Ja, du kannst hier jederzeit nach Wien ziehen. Vielleicht kannst du auch Österreich-Korrespondent werden.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist das eine Idee. Ich rede mal gleich morgen mit dem Chef. Sag mal, du hast eben gesagt, konträre Städte. Was sind für dich die großen Unterschiede zwischen Wien und Berlin?
Also eine Freundin von mir hat es mal so formuliert, egal wie lange ich nicht in Berlin war, es verändert sie nichts. Und da kann man jetzt sagen, okay, vielleicht spießig, eine Stadt, die sich nicht verändert. Man kann aber auch sagen, es ist was Wunderschönes, dass diese Stadt immer gleich bleibt. Und im Vergleich zu Berlin, Berlin ist extrem bewegt, extrem lebendig, extrem aktiv, aber ich finde auch manchmal zu aktiv. Drum genieße ich es auch mal wieder in Wien zu sein, wo alles sehr ruhig ist, sehr gemächlich, wo man freitags ein bisschen früher aufhört, sich mehr Zeit für einen guten Kaffee nimmt. Und freue mich dann aber auch wieder auf Berlin. Also weil mit einer Zeit wird es dann auch wieder langweilig.
Ja, so ein bisschen quasi Lifestyle versus Laid-Back-Mentalität.
Ich versuch's, ja.
Sorgen gemacht hat uns die Nachricht, dass die österreichische Kronenzeitung und der Kurier wichtige Posten wie Innenpolitikchef oder auch den Chefredakteursposten neu besetzt haben. Und zwar, wie es heißt, mit regierungsunkritischeren Journalisten, als da vorher saßen. Was weißt du darüber?
Ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann muss einem klar sein, dass die Medienlandschaft in Österreich eine andere ist als wie in Deutschland. Mhm. Unser Boulevard ist extrem groß. Also die Kronenzeitung umgelegt hat so viele Leser, das kann man fast nicht mit der Bildzeitung vergleichen. Und dann gibt es noch zusätzlich nicht nur die Kronenzeitung, es gibt sehr viele Gratisblätter, die man an den U-Bahnen gratis bekommt, wie die Heute oder Österreich. Und dann gibt es auch noch Blogs. Und das sind jetzt keine kleinen Blogs, sondern das sind wirklich große Blogs, die teilweise der FPÖ zugerechnet werden, die extrem viele Zugriffe haben, mhm, und wo es keine Gatekeeper gibt. Also es gibt niemanden, der dort Journalismus betreibt und schaut, welche Nachrichten gehen da durch. Also das ist jetzt meine Interpretation.
Ja.
Und zusätzlich zu diesem Boulevard gibt es dann auch noch die Facebook-Seiten von einigen Politikern, die extrem große Reichweite haben. Also zum Beispiel Heinz-Christian Strache von der FPÖ.
Vizekanzler.
Unser Vizekanzler, genau. Der hat unglaublich viele Abonnenten. Also wenn man sich das mal anschaut, der braucht im Grunde kein Medium mehr, weil alles, was er selbst teilt, geht genau in seine Leserschaft, genau in seine Zielgruppe. Das heißt, wenn du in diese Zielgruppe reinkommst und wenn er zum Beispiel einen Artikel von dir teilt, dann weißt du auch genau, was das für eine Leserschaft ist.
Mhm.
Und wenn jetzt solche Posten vergeben werden, dann ist halt die Frage, die Medienlandschaft ist sowieso schon sehr prekär. Wenn jetzt unsere unabhängigen Medien, wenn man es jetzt so bezeichnen will,
ja,
auch noch so besetzt werden, dann kann man eigentlich sagen, dass es wirklich schlecht für die Pressefreiheit ist.
Ja.
Also ich finde es wirklich traurig, weil es gibt Medien, die dagegen wirken. Es gibt welche, die wirklich versuchen, tollen Journalismus zu machen. Aber im Grunde kann sich niemand sicher fühlen, weil dieses Jahr, es wurde sogar schon der öffentlich-rechtliche Rundfunk angegriffen und es hieß, man will die Objektivität optimieren, was auch immer das heißt. Und ich glaube, sobald der öffentliche Rundfunk angegriffen wird und unter anderem einer unserer bekanntesten Journalisten, Armin Wolf, wurde angegriffen. Ja, ich glaube, die Pressefreiheit ist nicht in Gefahr, zum Glück. Sind nach wie vor eine Demokratie,
ja,
aber gut tun wird sie auf keinen Fall.
Wie sieht das in Österreich aus mit Anfeindungen und Hetze gegen Journalisten im Netz? Wie nimmst du in deinem Umfeld den Umgang mit der Presse wahr?
Also wenn man es jetzt rein professionell sieht, dann habe ich Dinge beobachtet, die einfach nur erschreckend sind, dass vor allem Journalistinnen wirklich an den Pranger gestellt wurden, vom rechten Mob wirklich verfolgt wurden und niemand tat was dagegen. Also das hat mich wirklich zutiefst auch erschreckt. In meinem privaten Umfeld ist es so, also ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin am Land in Oberösterreich aufgewachsen.
Genau.
Ich habe, wenn man es so nennen will, Sandkastenfreunde, die es schon immer gibt. Und die Freundschaften, die habe ich geschlossen, bevor Politik auch nur annähernd eine Rolle gespielt hat. Und darum bin ich, glaube ich, mit Menschen befreundet, mit denen ich mich jetzt vermutlich nicht mehr befreunden würde oder sie sich auch nicht mit mir. Und die haben eine ganz klare Einstellung, Lügenpresse, für die bin ich dieser linksversiffte Zeck, aber halt auf eine liebenswerte Art und Weise, weil wir halt eine Beziehung haben noch,
ja,
von damals. Und darum bekomme ich viel mit, wie das gesehen wird. Und da heißt es dann immer, ja, der Journalismus wird vom links-linken Mainstream beeinflusst. Und dann erkläre ich ihnen halt, so funktioniert es gar nicht. Ich gehe wohin, spreche mit den Leuten und schreibe das auf, wenn es kein Kommentar ist. So.
Ja.
Und dann hören sie sich das auch an. Und ich finde es total interessant, weil sie mir auch dann erzählen, dass sie meine Artikel lesen. Und wir dann auch drüber diskutieren. Und das sind so Momente, da denke ich mir, vielleicht gibt es einen Hauch von einer Chance, dass das was verändert. Und in so Situationen wie zum Beispiel diese Diskussion, jeder Geflüchtete bekommt ein iPhone geschenkt.
Das neben ganz viel Geld.
Genau, neben ganz viel Geld. Und die müssen ja eh nicht arbeiten. Diese ganzen Sachen und sowas diskutieren wir dann halt auch durch. Und ich rechne ihnen Sachen vor. Und ich erkläre ihnen, wie viel man Mindestsicherung bekommt. Und dass das halt alles nicht stimmt. Und dass nicht die Leute, die arbeiten, die dummen sind, so wie es ihnen von der Politik gesagt wird.
Und wie reagieren die drauf, wenn du da wirklich mit Fakten kommst,
genau,
mit dem, was du recherchiert hast,
ja,
was dein Beruf ist?
Ich versuche eine Mischung aus Fakten und Empathie, weil ich herausgefunden habe, dass das Einzige, wie man wen überhaupt dazu bringt, der ganz anders denkt, als man selbst, Empathie ist. Ich erkläre zuerst auf der Ebene, die am nächsten ist. Wenn du in dieser Situation wärst, wenn das mit deiner Familie wäre, ich höre ganz oft das Argument, was sind das für Männer, die ihre Frauen allein zu Hause lassen?
Mhm.
Dann frage ich einen Freund von mir, der gerade Vater wurde, was tust du? Nimmst du dein Neugeborenes und deine Frau mit? Nein, du gehst allein zuerst und schaust, ob du es überlebst. Und das trichte ich ihnen halt ein. Und dann manchmal gibt es dann doch diese Durchbrüche. Und ich werde niemanden umpolen, aber ich finde es total wichtig, dass Also ich glaube, man darf gewisse Sachen nicht tolerieren.
Ja.
Es gibt Grenzen, aber dass man grundsätzlich diskutiert und nicht sagt, das ist meine Grenze, mit dir rede ich gar nicht, weil du wählst FPÖ.
Ja, im Dialog bleiben, nicht ausgrenzen von vornherein. Mich würde sehr deine Meinung interessieren zu einer Theorie, die ich habe, weil es mir immer häufiger so vorkommt, dass Menschen, die sich in einer gewissen Lebenssituation befinden, sich einfach oftmals heute die für sie bequemste Wahrheit raussuchen. Das heißt, ich habe unterschiedliche Politiker unterschiedlicher Parteien. Jede Partei oder jeder Politiker verkauft mir seine Version von etwas als Wahrheit. Jetzt bin ich da in meiner Lebenssituation und sage, okay, die Wahrheit, wie du gerade gesagt hast, grundsätzlich bin ich vielleicht ein Typ, der einfach das nicht will, dass fremde Menschen in mein Land kommen. Und dann suche ich mir die Wahrheit, wo jemand sagt, die kriegen alle ein Handy, die kriegen alle Geld, die brauchen hier nicht zu arbeiten, wollen sie ja eh nicht, weil sie faul sind.
Ich glaube, genau das ist es, weil was ich immer wieder höre, ist in Interviews und auch bei meinen Freunden dieser Wunsch, es darf sich nichts verändern.
Ja.
Und es soll ruhig bleiben. Und es wird sich in der nächsten Zeit ganz viel verändern. Die ganze Welt verändert sich jeden Tag. Und das sind so leichte, glaube ich, Antworten, die uns Populisten geben auf diese schwierigen Herausforderungen. Und das muss man, glaube ich, immer wieder wiederholen. Es gibt auf das alles keine einfache Antwort, sonst ist es Populismus.
Ganz genau. Du hast auch Interviews geführt, mehrfach, hast du erzählt, mit Menschen, die sehr rechts ausgerichtet sind, die jetzt keine Freunde von früher sind, sondern die wirklich sehr rechts sind. Mhm. Was waren das für Begegnungen?
Ich glaube tatsächlich, manchmal gab es diese Begegnungen nur, weil ich eine Frau war und sie mich nicht ernst genommen haben und so dachten so, ja, Püppchen, mit dir rede ich schon, ich erkläre dir schon die Welt.
Du warst keine Bedrohung.
Genau, ich war keine Bedrohung. Mhm. Und weil sie wollten auch oft den Fotografen zum Beispiel, deren Mann war, gar nicht dabei haben. Und das waren halt so Situationen, wo ich mir dann so denke, okay, wenn du mich eh nicht ernst nimmst, setzen wir uns hin, reden wir drüber. Und ja, was mich immer wieder schockiert ist, wie stolz auf Leute in Österreich drauf sind, rechts zu sein. Also wir haben zum Beispiel in einer Videoreportage mit einer Kollegin mit einer Mutter gesprochen, wo das Kind auch daneben stand, die so meinte so auf die Frage, ob sie sich noch schämt, so rechts zu sein, meinte sie so, nein, für sie ist das Normalste der Welt, sie versteht nicht, warum die anderen so labil sind. Und das sind so Situationen, wo einem wirklich die Worte fehlen und man eigentlich nur mal schlucken muss, weil man nicht mehr weiß, was man drauf sagen soll.
Du beobachtest die Situation in Österreich von Berlin, aber auch von Wien aus. Hast gesagt, du bist absichtlich eine Woche im Monat dort, um nicht von außen draufsichtig zu sein, sondern zu wissen, worüber du redest. Was macht dir Mut für die Zukunft? Was tust du? Was können wir alle tun?
Es macht mir Mut, zu sehen, es gibt nicht nur Rechte und Konservative in Österreich, es gibt auch viele, die sich jetzt dagegen stellen. Es gibt so viele Leute, die so tolle Sachen machen, ihre Freizeit opfern, um mit Leuten zu arbeiten, um gemeinnützige Arbeit zu machen, um sich dagegen zu stellen. Es gibt Journalisten, denen es egal ist, dass ihnen der rechte Mob auf den Hals gehetzt wird, die trotzdem schreiben. Und ich glaube, vielleicht ist das jetzt eine Chance für Österreich. Also zum Beispiel der Kabarettist Josef Hader meinte mal, die Zeit jetzt gerade ist wie beim Zahnarzt, es tut weh, es stinkt und es eitert, aber irgendwann fallen die Zähne aus. Und ich glaube, genau das passiert, weil die Politik funktioniert auf Dauer nicht. Es gibt diese einfachen Lösungen nicht. Und das werden die Leute euch wieder sehen und an das glaube ich. Also ich hoffe einfach, dass sich das nicht alle 10 Jahre wieder wiederholt.
Ich finde das ein ganz wunderbares Schlusswort von dir, Eva Reisinger. Zu Gast heute bei uns in Ab 21. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Viel Erfolg weiterhin für die Arbeit bei Z, dem Online-Magazin. Lest, was diese Frau zu sagen hat. Großartig. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Dankeschön, hat mich auch gefreut.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ist rechts das neue Normal? Das fragen wir uns. Haben schon mit einigen Menschen aus Österreich gesprochen. Dort ist seit 10 Monaten eine Regierung aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ an der Macht. Und wir wollen jetzt mal an die Ursachen ran. Wie ist die FPÖ gerade in unserem südlichen Nachbarland so stark geworden? Warum kriegt die Partei dort so viel Zuspruch, dass es für die Regierungskoalition auf Bundesebene gereicht hat? Wir sprechen darüber mit Laura Wiesböck, Soziologin an der Uni Wien. Forschungsschwerpunkte sind zum Beispiel soziale Ungleichheit, Armut und Ausgrenzung. Laura, ist bei euch in Österreich rechts wirklich mittlerweile das neue Normal?
Ja, also was man beobachten kann, ist, dass der rechte Rand in Österreich eigentlich immer mehr zur politischen Mitte wird. Also man kann von einer allmählichen Normalisierung, wenn man so möchte, sprechen, von rechten Positionen und Diskursen. Also das lässt sich auch sehr leicht festmachen. Vieles, was in den 90er Jahren eigentlich noch für Aufregung oder Widerstand gesorgt hat im tagespolitischen Kurs, ist heute normalisiert worden. Also es gab Anfang der 90er von Jörg Haiders FPÖ ein Ausländervolksbegehren mit 12 Punkten. Und das wurde damals von den Sozialdemokraten, von der Volkspartei bekämpft. Und heute sind mittlerweile einige dieser Punkte in deren Parteiprogrammen bzw. auch umgesetzt. Also da gehört dazu bessere Grenzschutz, Einwanderungsstopp, eigene Schulklassen für Geflüchtete und ähnliches. Also das, wofür er damals angefordert wurde, ist heute Mainstream. Und diese rechtspopulistische Rhetorik und auch die rechtspopulistischen Themen sind von der FPÖ in die Mitte eigentlich des politischen Spektrums angekommen.
Also im Endeffekt dieselbe Situation, die wir hier genauso in Deutschland beobachten. Der Jargon wird aufgeweicht, wird geweitet. Es sorgt vielleicht das ein oder andere, was gesagt wird, nochmal für einen kurzen Aufschrei. Aber wenn es 2 Wochen später, hat man das Gefühl, wieder gesagt wird, dann ist es plötzlich schon normal oder mindestens nicht mehr so schlimm, wie es noch vor 2 Wochen war.
Ja, so ist es. Also normal natürlich ist ein relativer Begriff, aber man kann schon sehen, dass das Empörungspotenzial abnimmt in Bereichen, die in den 90er Jahren zum Beispiel noch ein sehr hohes Empörungspotenzial getragen haben.
Jetzt habt ihr mit Sebastian Kurz in Österreich einen sehr jungen Bundeskanzler. Ich frage mich manchmal, inwiefern kann der denn in seiner aktuellen Regierungssituation überhaupt noch eine ÖVP-Politik machen, wie es vielleicht noch vor Jahren möglich war? Also muss der nicht permanent aufpassen, dass ihm die Rechtspopulisten als Koalitionspartner nicht die Debatten bestimmen?
Naja, bei Sebastian Kurz ist es so, dass eigentlich er ja quasi die Galionsfigur war, um sich von diesem Image der alten ÖVP, der alten unter Anführungszeichen Parteilinie abzugrenzen. Also er hat auch, oder im Zuge dieser Kampagne, dieser Marketingkampagne, wie man sie auch nennen kann, der neuen ÖVP, er hat ja auch den Begriff Bewegung mehrmals genannt, Bewegung, das damit assoziieren Menschen etwas, das von unten kommt, bottom-up, wie man so schön sagt, und etwas, wo die Mitglieder gleichberechtigt sind. Das ist die Metapher, die verwendet wurde, um gegen Politikverdrossenheit und Vertrauensverlust in alte Parteien anzukämpfen. Und er hat gerade versucht, sich von diesem Image zu distanzieren durch überwiegend marketingorientierte Strategien. Und das hat sehr gut funktioniert, wie man gesehen hat.
Im Wahlprogramm der Parteien war ja nun das Thema Migration auch ein sehr großes. Lass uns darüber reden, was passiert ist in den vergangenen 10 Monaten seit Regierungsbildung und welche Auswirkungen diese Regierung und die Politik, die sie machen, auf das tägliche Leben in Österreich hat.
Ja, also allgemein kann man sagen, aus soziologischer Perspektive ist Migration ein sehr, sehr komplexes Thema. Aus soziologischer Perspektive ist interessant, wie kommt es eigentlich zu Haltungen gegen Migration? Da gibt es zahlreiche Wirkungsmechanismen. Das eine, was man strukturell sehen kann, ist, dass Finanzkrisen, große wirtschaftliche Krisen häufig zur Ablehnung von Migration geführt haben, dass quasi der Schutz der eigenen Ressourcen in den Vordergrund getreten ist. Dasselbe gilt für den Wohlfahrtsstaat, der in westlichen Demokratien stark abgebaut wird, der Zugang zu Sozialleistungen wird minimiert. Das kann auch eine Auswirkung haben auf die Einstellung zur Migration. Für viele ist das Bedürfnis auch einer Erleichterung da und Feindbilder oder einfache Rhetoriken, einfache Lösungsvorschläge bedienen dieses Bedürfnis.
Laura Wiesberg, Soziologin an der Uni Wien, über einige der Ursachen, warum die Rechtspopulisten in Österreich so stark geworden sind, dass sie seit 10 Monaten zusammen mit der konservativen ÖVP an der Regierung sind. Vielen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank, Laura Wiesberg, und Gruß nach Wien.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Das stadtbekannte Minischwein Shade aus Weißensee findet in Sachsen-Anhalt ein neues Zuhause. Der Grund: Die Besitzer Benjamin Hartmann und sein Freund Marcelino ziehen nach Barcelona. 3 Jahre ist es her, dass Hartmann und sein Partner die damals 8 Wochen alte Shade beim Züchter abholten. Wir wollten keinen Hund und haben uns für ein Schwein entschieden, weil sie sehr intelligent sind, sagt er. Mehrere Medien berichteten, wie seine Besitzer mit ihm im Berliner Tiergarten und im Park am Weißen See spazieren gingen und mit ihm Tram fuhren. Abends durfte es mit ins Bett. Trotz allem entschied sich das Paar, vor seinem demnächst geplanten Umzug nach Barcelona Shade abzugeben. Es wurde ihnen klar, dass ihr Haustier in Deutschland besser aufgehoben ist. Das Berliner Hausschwein lebt seit 2 Wochen zusammen mit anderen Tieren auf einem Bauernhof.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.